Crazy Sexy Wechseljahre, der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema ist heute Perimenopause. Die Wechseljahre beginnen früher, als du denkst. Und ich habe mir wieder einen tollen Gast eingeladen. Sie ist die Gründerin von X by X, Women in Balance, der Plattform für Frauen in der Lebensmitte. Und sie ist auch Food Coach. Herzlich willkommen, liebe Peggy Reichelt.
Liebe Gela, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Peggy, wann hast du zum ersten Mal davon gehört, dass die Wechseljahre meist mit Anfang 40 schon und nicht selten sogar in den 30ern schon starten?
Ehrlich gesagt, so ein bisschen von meiner eigenen Reise ausgehend. Und zwar war ich, also ich bin jetzt 47 und ich war 2018 so in der Phase, ich hatte damals auch gerade irgendwie noch die Hormonspirale drin und hatte wirklich so komische Symptome. Also so Periode war völlig regelmäßig, also überhaupt kein Thema, aber es waren so Stimmungsschwankungen, PMS-Beschwerden waren stärker und all diese Symptome. Und als ich mich damit beschäftigt habe, zu sagen, was kann das denn sein, was passiert denn da eigentlich im Körper, kam ich auf dieses gesamte Thema Wechseljahre und da auch in diesem Kontext auf dieses komische Ding namens Perimenopause, was ich ehrlich gesagt vorher nie gehört hatte oder nie irgendwo gelesen hatte. Und je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto klarer wurde das, das ist ja völlig krass, dass wir das nicht wissen als Frauen, was im Prinzip in unserem Körper passiert, dass durchaus schon diese Wechseljahre, das ist ja so ein Wort, was immer irgendwie wie so ein Damoklesschwert über uns hängt, dass diese Wechseljahre durchaus schon, wie du hast es gerade gesagt, mit den Ende 30, Anfang 40 losgehen. Und zwar, und ich glaube, das ist einer so der größten Irrtümer über die Wechseljahre, in einem Zeitpunkt, wo die Periode noch völlig regelmäßig kommt, also wo der Zyklus noch regelmäßig ist, wo man eigentlich überhaupt noch nicht dran denkt, verändern sich schon erste Hormone und das hat natürlich Symptome zur Folge. Und das war so ein bisschen mein erster Berührungspunkt zu verstehen, völlig verrückt, was passiert denn da eigentlich im Körper, was passiert mit den Eizellen, was genau macht die Periode und was sind eigentlich genau die Wechseljahre, weil so dieses, für mich war das bis dahin immer so dieser Klassiker, naja, das ist irgendwie, man ist irgendwie so Anfang 50, dann hört die Periode auf und dann gibt es so ein paar Hitzewallungen, ja, und das sind halt die Wechseljahre. Und was ich da gelesen hatte, also mit dieser Perimenopause und diesen ganzen Symptomen, die da dranhängen, war für mich ehrlich gesagt eine völlig neue Welt und fand das wirklich sehr interessant, dass wir das einfach gar nicht wissen, dass es A schon wirklich auch völlig normal ist, dass es mit 35 oder mit Anfang 40 losgehen kann. Und wie gesagt, dieser Fakt, dass diese Periode völlig regelmäßig sein kann und trotzdem sich schon die Hormone ändern.
Mich hat das ja damals, mir ging es ja ähnlich, also dann tatsächlich noch so altersmäßig noch 2-3 Jahre vor dir, dass ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich alles? Und dann hat das auch ein bisschen gedauert, bis ich dann mit irgendwelchen Ärzten mal drauf gekommen bin, dass das ja schon die Anfänge der Wechseljahre sein können. Mich hat das echt aus der Bahn geworfen. Wie hast du das aufgenommen, dass so dann auf einmal die Wechseljahre mit dann 43, wenn ich richtig gerechnet habe, so bei dir schon einfach da waren?
Also ich habe es gar nicht, ehrlich gesagt, so sehr unbedingt auf mich bezogen, weil das war irgendwie so dieses Allgemeine, was passiert eigentlich bei einer Frau, wie ist das mit dem Altern? Und je mehr ich da reinkam, desto, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht wirklich so Wechseljahre, ich bin jetzt in Wechseljahren. Ich glaube, ich habe auch besonders in Anfangszeiten, also auch als ich schon X by X gemacht habe, immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich in der Perimenopause bin und nicht in den Wechseljahren. Es ist völlig doof, ne? Aber man merkt dann bei sich selbst auch, dass man selber so ein Problem hat mit diesem, weil Wechseljahre einfach immer so ein, ne, dann bist du alt, dann bist du sozusagen durch. Und das ist so, das war so ganz unangenehm und deswegen habe ich für mich immer gedacht, so, das ist doch super, die Perimenopause ist ja was ganz anderes, ne? Das ist ja sozusagen noch der Anfang der Wechseljahre. Und ich glaube, so habe ich mir da so ein bisschen so meine eigene Illusion gebaut. Aber ich fand es halt wirklich spannend und das kam relativ schnell zu sehen, was in dem Körper alles passiert und was wir da in dieser Phase jetzt auch tun können und was das für Auswirkungen darauf hat, wie wir alt werden. Und das war so ein bisschen auch meine, also ich war zu dem Zeitpunkt, das war 2018, war ich gerade dabei zu sagen, so, was mache ich beruflich als nächstes, in welche Richtung geht das? Und mich hat halt dieses Thema, wie werden wir Frauen eigentlich gesund alt und was passiert in dieser zweiten Lebenshälfte, habe ich total umgetrieben. Und in diesem Kontext, dass das dann so zusammenkam, war das für mich so ein bisschen der Aufbruch zu sagen, wow, das ist ja echt eine faszinierende Welt und wir wissen da nichts drüber. Und das hat das so ein bisschen überlagert, dieses eigene Thema. Und natürlich war das dann auch so ein bisschen dieses, ich habe mir relativ schnell lustigerweise dann meine Hormonspirale rausnehmen lassen. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Erfahrung. Das muss ja jede Frau für sich entscheiden, weil ich einfach gemerkt habe, mir tut das nicht gut. Und ich habe in diesem Zusammenhang dann sehr, sehr viel auch recherchiert, was mir gut tut und warum das so ist. Und habe dann mich sehr stark damit beschäftigt, was passiert eigentlich mit den Hormonen? Also was passiert mit dem Progesteron, das Östrogen? Weil auch der Klassiker, ist ja auch, dass man denkt, Wechseljahre heißt nur, dass das Östrogen runtergeht und das
genau.
ist ja durchaus weit mehr.
Genau, lass uns da mal wirklich einsteigen, lass uns da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit wieder hier leisten, wie du eben gesagt hast, alle denken an das Östrogen oder an die Östrogene, das ist ja, an sich ist das ja auch eine Gruppe von mehreren, einigen Östrogenen, wenn über Wechseljahre und Menopause gesprochen wird, aber zuerst in der Perimenopause, die oft auch als Prämenopause bezeichnet wird, vielleicht auch das nochmal so hier ergänzend, falls da jemand drüber stolpert, falls das irritiert, da macht uns ja der Rückgang eines anderen Hormons viel mehr zu schaffen. Du hast es eben schon genannt, das Progesteron. Kannst du erklären, was das macht? Warum es das auch ist, was uns da am Anfang so das eine oder andere Symptom beschert, über das wir auch noch gleich sprechen werden?
Ja, ich probiere das mal ein bisschen, also ich muss da ein bisschen ausholen, wenn ich das darf, weil es fängt ja immer so ein bisschen an mit unseren Eizellen und auch so ein bisschen mit diesem Verständnis, was passiert eigentlich in unserem weiblichen Körper. Und jetzt kann man, wenn man sich mal so ein bisschen dieses so anschaut, wir kommen auf die Welt und wir haben so ungefähr 1 Million Follikel. Und diese Follikel, die enthalten jeweils eine Eizelle. So, und dann, wir werden älter, wir bekommen die erste Periode. Und in dieser Zeit, das sind ja dann im Schnitt bei den meisten Mädchen, ist das irgendwie so um das 13. Lebensjahr drum. Zu diesem Zeitpunkt ist schon die Hälfte von diesen Follikeln schon mal weg. Also dann sind ungefähr noch 500.000 Eizellen. So, und dann, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, das dauert dann auch so ein paar Jahre, bis wir in so einen regelmäßigen Zyklus kommen. Das heißt, bis sich wirklich monatlich, das sind irgendwie so zwischen 15 und 20 Follikel, die sich jeden Monat entwickelt. Und der Gewinner von diesen 50 bis 20, das ist der Dominante und der macht dann den Eisprung und der fühlt dann im Prinzip, also wenn er befruchtet wird, dann wissen wir, dann kommt es zu einer Schwangerschaft. Wenn nicht, dann löst sich irgendwann die Menstruation aus. Also das ist dieser Zyklus, der dann auch erst bei den meisten Mädchen zwischen 18 und 20 relativ regelmäßig ist. So, und dann haben wir diese fruchtbaren und diese sehr, ja, wo wir vielleicht schwanger werden, Jahre. Und in dieser Zeit nimmt aber langsam dieser natürliche Eizellenbestand, also wir erinnern uns 500.000, als die Pubertät losging, und das geht halt langsam immer weiter runter. Das ist so ein bisschen wie, wenn man den Tank voll hat und der wird langsam immer niedriger und immer niedriger.
Genau, so, da kann man nachtanken. Natürlich,
man kann leider nicht nachtanken. Ja, vielleicht ist es aber auch ehrlich gesagt ganz gut. Also das ist ja auch nicht nur, es ist ja nicht nur schön. So, das heißt, dieser Tank wird immer leerer und in dem Moment, wo das ein sehr niedriger, also wo wir so Richtung Reserve gehen, da sind wir dann so Ende 30, Anfang 40. Also ist immer noch genug da, keine Angst. Also das kann ja durchaus, also Frauen können ja durchaus noch ihre Periode haben bis Mitte 50. Fast, also es gibt auch einige, die mit Anfang 60 ihre Periode nach haben. Wir sind ja alle sehr so wunderbar individuell. Aber dieser niedrige Tank, der hat im Prinzip so ein bisschen drei Effekte. Der erste Effekt ist, dass das Gehirn wahrnimmt, oh, da ist nicht mehr allzu viel da. Das Gehirn, das produziert ein Hormon, das ist das follikelstimulierende Hormon. Also das ist sozusagen das Hormon, was diese Eizelle stimuliert, das FSH.
Genau, das FSH, also im Laborbericht, wenn ihr das mal seht, das ist als FSH, ist die Abkürzung.
Genau, das FSH sagt er, ach Mensch, guck mal, produziere mal ein bisschen mehr FSH, weil dieses FSH triggert im Prinzip oder regt an, dass diese Eizellen entwickelt werden. So, und das führt oft dazu, dass dann auch in dieser Zeit einfach auch das Östrogen höher geht im Vergleich zum Progesteron. So, und parallel fängt an, der Progesteronspiegel zu sinken, weil das Progesteron, nicht das Östrogen, ist das Hormon, was zuerst absinkt. So, und was dann auch passiert gleichzeitig ist, dass wir nicht mehr jeden Monat regelmäßigen Eisprung haben. Das heißt, wir können ganz normal unsere Periode regelmäßig haben, aber es findet nicht immer ein Eisprung statt. Und dadurch kommt dieses sehr sensible Gleichgewicht von den Hormonen durcheinander. Das ist übrigens auch einer der Gründe, dass also wenn wir älter werden, dass es häufiger zu Zwillingsschwangerschaften kommt, ne? Weil irgendwie da mehrere Follikel, also der Körper ist voll so, ey, mach mal mehr Eizellen, es wird langsam hier eng und dann produziert er wie verrückt. Und dieses sehr sensible Gleichgewicht zwischen Östrogen und Progesteron, Östrogen das dominante Hormon in der ersten Zyklusphase und das Progesteron in der zweiten, das kommt aus dem Gleichgewicht. Und diese ersten Symptome sind ganz häufig, also viele Frauen haben dann eine Östrogendominanz, nennt man das. Das heißt, das Östrogen ist extrem hoch, teilweise sogar höher als in diesen wunderbaren, fruchtbaren 20ern und 30ern. Und das merkt man an Symptomen wie Ziehen in den Brüsten, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Migräne und eine ganze Latte von anderen Sachen, die damit in Verbindung stehen können. Und im Prinzip hängt alles wirklich, also diese ersten Symptome in dieser sogenannten Perimenopause hängen damit zusammen, dass diese Eizellen in unseren Eisstöcken langsam ein bisschen weniger werden und der Körper aus diesem hormonellen Gleichgang und Takt kommt, den er sozusagen in jedem Zyklus hat.
Genau, so das erste Mal, ne? Das erste Mal wird so das Gleichgewicht, also werden wir durchgeschüttelt quasi, ne? Und die Hormone sind irritiert und müssen erstmal schauen, okay, was passiert jetzt hier? Was machen wir weiter, ne? Um das mal so ein bisschen runterzubrechen auch. Und Östrogendominanz, hast du eben schon kurz erklärt, ist so ein Wort, was auch immer wieder fällt. Also das heißt eben tatsächlich, dass das Verhältnis von Östrogen und Progesteron nicht mehr stimmt. Und das ist das, was uns aus dem Gleichgewicht bringt, eben auch, ne? Weil das ist das, was vorher immer ausgeglichen war und was auch irgendwann, wenn die Wechseljahre durch sind, wenn die Menopause dann durch ist, wenn man in der Postmenopause ist, sich auch wieder auf ein Miteinander einpendelt, nur auf einem ganz, ganz, ganz geringeren Niveau natürlich. Aber da ist es auch wieder ausgeglichen dazwischen und deshalb lassen die Symptome dann auch wieder nach.
Genau, und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, und das ist ja immer so ein bisschen, was wir ja auch bei X4X probieren und was du ja auch mit Lemon Days machst, ne, dieses wirklich aufzuklären und zu sagen, das ist ganz wichtig zu verstehen und vor allem dieses Thema Östrogendominanz aus einem ganz wichtigen Grund, weil eine dieser ersten Begleiterscheinungen, was liegt daran, weil das Progesteron ist so unser Wohlfühlhormon und wenn das Progesteron sinkt, führt das ganz oft so ein bisschen zu Depressionen, wir sind so ein bisschen down, wir sind auch so ein bisschen kuschelig und anlehnungsbedürftig, Stimmungsschwankungen. Das ist so ein typisches Symptom in dieser frühen Phase der Perimenopause. Was jetzt ganz oft passiert, ist, dass eine Frau dann vielleicht zum Arzt geht und sagt so, Mensch, ich habe jetzt diese Stimmungsschwankungen, mir geht's nicht gut und ich bin vielleicht leicht depressiv. Dann gibt's ja oft zwei Möglichkeiten. Dann werden Antidepressiva verschrieben oder teilweise wird sogar dann Östrogentherapie verschrieben. Und das ist besonders fatal, weil eigentlich das Problem nicht ist, dass ein Östrogenmangel ist, sondern es ist im Vergleich zum Progesteron ist zu viel Östrogen da. Und eine Östrogenbehandlung würde die Symptome da eigentlich nur schlimmer machen. Und ich glaube, deswegen ist dieser wichtige Fokus zu verstehen, was passiert im Körper und genau hinzuhören. Und wir werden nachher noch hoffentlich über dieses Thema Periodetrecken sprechen, weil da bin ich ein ganz großer Fan, das hat mir sehr geholfen. Ja. Um wirklich auch zu verstehen, was passiert in meinem Körper, wo stehe ich gerade. Und um halt einfach so eine Fehlbehandlung oder falsche Therapien im Endeffekt dann auch ein bisschen zu vermeiden und mehr über sich im Einklang mit deinem Körper ein bisschen zu sein.
Ja, also was ich immer finde, ist, dass so viele Frauen eben, weil man nichts darüber weiß und wir zwei sind halt auch die besten Beispiele irgendwie, ne? Als das bei uns anfing, wussten wir nicht und haben mit keinem Gedanken daran irgendwie verschwendet, dass das die Wechseljahre sein könnten oder eben auch die Perimenopause, wenn man es anders bezeichnen möchte, ja. Und das ist das, was einen so verunsichert, ne? Natürlich rennen die Frauen dann von Arzt zu Arzt und gucken, was kann das denn sein, weil man will das ja abklären. Man will das ja wissen und man will eben auch wissen, was man dagegen tun kann. Und da ist, finde ich, so eine wichtige Botschaft immer auch zu sagen, hey, nehmt euch erstmal ein Stück zurück, atmet erstmal tief durch und überlegt euch, wenn ihr in dem Alter seid, wenn ihr jetzt Anfang 40 seid oder auch wenn ihr Ende 30 seid, das kann auch einfach nur diese Hormonumstellung sein. Und dann ist das ja grundsätzlich erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes, sondern ein ganz natürlicher Vorgang, der da passiert, ne? Und dann eben zu schauen, okay, was ist jetzt wie schlimm, was ist in dieser Phase eben auch typisch und wie du schon sagst, also so kenne ich das auch und auch aus vielen, vielen Gesprächen mit anderen Frauen, das sind diese Stimmungsschwankungen, das ist diese Energielosigkeit, das sind die PMS-Symptome auch, die man wirklich auch aus den vielen Jahren davor ja kennt, ja auch eine Frau mehr und die andere Frau weniger. Sich dessen bewusst zu sein, ist einfach wirklich so hilfreich. Und das dann eben auch anzunehmen, ne? Dann eben zu sagen, okay, so what, dann ist es jetzt eben so. Ja, dann beginnt jetzt diese Phase, dann beginnt jetzt diese Umstellung. Und dann ist es aber so, und da du hast eben die App zum Tracken schon angesprochen, das ist ja die Phase, wo das Testen nicht so viel bringt. Also man könnte jetzt denken, man geht jetzt zum Arzt und sagt, dann mach doch mal einen Hormontest, dann können wir ja sehen, wo ich stehe. Und in dieser Phase schwankt aber das ja ganz extrem, ne? Da schwankt ja das Östrogen und das Progesteron. Und das kann am nächsten Tag schon ganz anders sein, als das heute ist. Und da hast du in der Phase, hast du dann was anderes für dich entdeckt, nämlich eine App.
Ja, also genau, das ist, also ich nutze eine Zyklus-App, aber vielleicht nochmal, warum ich das tue, weil also ich habe mich dann sehr, sehr stark mit dieser ganzen wissenschaftlichen Literatur beschäftigt und meine Frage war auch ehrlich gesagt so, naja, krass, also wieso fängt das denn schon so früh an und vor allen Dingen, warum wissen das viele Ärzte nicht? Und wir sehen das viel bei unseren Kunden bei X4X, dass die wirklich kommen und sagen so, ich war beim Arzt und der hat mich gefragt, wie alt ich bin und ob ich meine Periode noch regelmäßig habe. Und das haben ja viele Frauen noch. Und dann hat er mich nach Hause geschickt und gesagt, das sind nicht die Wechseljahre. Und dann fängt ja oft diese Verunsicherung an. Und es gibt in Kanada und auch in Amerika gab es halt glücklicherweise sehr viele Studien zu diesem Thema gestoßen, die auch wirklich gesagt haben, es dauert sehr, sehr lange, bis sich dieser Zyklus auch wirklich verkürzt. Also das ist natürlich wieder individuell bei jeder Frau, aber das geht halt auch nicht von heute auf morgen. So, das heißt, es kann sein, dass über den Lauf von 1-2 Jahren sich der Zyklus anfangs wirklich nur um 1-2, also Zyklus im Prinzip der Abstand zwischen den Perioden, dass sich das um 1-2 Tage verkürzt. Ne? Weil wir hatten ja gesagt, die Hormone, der Tank ist leer, das kommt alles so ein bisschen durcheinander und damit auch irgendwann der Rhythmus. Und das ist am Anfang, das ist super subtil, das sind so 1-2 Tage. Und wenn ich meinen Zyklus nicht tracke, kriege ich das gar nicht mit, ne? Weil das irgendwie so, ja, jetzt sind irgendwie die 3,5 Wochen vielleicht rum oder 3 Wochen, je nachdem, wie lang das ist. Die wenigsten Frauen tracken ihren Zyklus oder also dokumentieren den nicht und kriegen das dann gar nicht mit, dass es diese 1 oder 2 Tage sind. Die reichen aber schon, um diese hormonellen Schwankungen auch wirklich mit auszulösen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass die Tage mit der Blutung, an denen ich Blutung habe, dass die weniger werden. Ja? Also wenn ich vorher vielleicht so an 3 Tagen starke Blutung und dann noch 2 so ein bisschen hatte und dann wird es auf einmal 1 Tag weniger oder auch die Menge des Blutes verändert sich. Also das sind so ganz subtile Zeichen, die im Prinzip zeigen, okay, da verändert sich was. Und was du ja auch richtig gesagt hast, dieses, ich kann die Hormone, klar kann ich die messen, die werden im Prinzip, das ist immer wie so ein Schnappschuss. Ne? Die sehen jeden Tag zu jeder Uhrzeit, genau, wo ich gerade im Zyklus bin, sehen die immer anders aus. Also es ist null verlässlich und es ist eher irritierend, weswegen auch die meisten Ärzte in dieser Perimenopause auch zu Recht nicht wirklich gerne einen Hormontest machen, weil es eigentlich ehrlich gesagt rausgeschmissenes Geld so ein bisschen ist. Und was dann spannend ist, in dem Moment, wo die Zyklen wirklich anfangen, unregelmäßig zu werden, also wo die dann mal so 1-2 Tage variieren, wo die Zeit der Blutung ein bisschen kürzer wird, von da bis zu dem Punkt der sozusagen Menopause, also bis zur letzten Periode, da können noch mal 4 Jahre vergehen. Ne? Also, und das fand ich dann, du hattest mich eingangs gefragt, ob mich das beunruhigt hat. Und dann dachte ich mir so, meine Periode ist noch regelmäßig. Also ich bin wirklich so an dem Mega-Anfang von der Perimenopause. Alles gut. Und selbst wenn nicht, ist auch egal. Ja? Dann kommt die Menopause halt zu dem Zeitpunkt. Also es ist ja überhaupt nichts Schlimmes, egal wie alt man ist. Also eine gute Freundin von mir, die war 42, als sie in die Menopause, also wirklich schon ihre letzte Menstruation hatte. Auch nicht schlimm. Also
und wir können es ja auch nicht beeinflussen. Kommt ja sowieso, wie es kommt.
Genau, aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, das ist halt nicht so, das ist kein Zeitraum, der sich über 1-2 Jahre hinzieht. Also wir sprechen da eher zwischen 4 bis 10 Jahre. Wirklich so von diesen ersten, da passiert was im Körper, da stellt sich was um, bis hin, ich hatte meine letzte Periode. Und es ist dann, das kennen einige Frauen auch, ich glaube, es sind ungefähr 25% der Frauen, haben sehr starke Blutung irgendwann mal. Ja. Ne? Also da, keine Ahnung, die haben schon das Gefühl, oh, jetzt hatte ich 3 Monate meine Periode nicht, alles überstanden, es ist vorbei und auf einmal kommt da so ein Sturzbach und die bluten irgendwie gefühlt 2 Wochen durch.
Und da kann man sich echt erschrecken, ne? Also da kann man sich wirklich erschrecken und das ist natürlich was man dann auch wirklich mal abklären lassen kann. Ne? Also da ruhig auch mal zum Arzt gehen damit, wenn das mal so ist, aber sich dann auch wieder beruhigen lassen, wenn das wirklich nur der Auslöser ist, dass man da eben in der Menopause ist.
Genau. Und dann, also besonders, wenn man halt oft so starke Blutung hat, auch wirklich auf den Eisenspiegel zu achten. Ne? Das ist mal so auch, was das Thema Energielosigkeit angeht. Aber aus diesen Gründen, also wie gesagt, weil es halt so subtile Änderungen sind, also teilweise 1-2 Tage nur Unterschied im Zyklus oder in der Stärke des Flusses, ist es so wichtig. Also es hat mir total geholfen und ich habe eine App, ich nutze die Clue-App, das kann ich auch sagen, die gibt es als kostenlose Version. Ich habe noch eine andere App, das ist eine englische App, da kriegt man noch so ein bisschen mehr Tipps. Aber wozu ich die nutze, und man kann auch einen ganz normalen Kalender nutzen oder eine Excel-Tabelle. Was ich da halt mache, ist zu sagen, ich schreibe mir exakt auf, wann meine Periode losgeht, wie lange die ungefähr geht. Das heißt, ich weiß, wie lang ist mein Zyklus, also wie lange ist sozusagen vom einen Zyklus bis zum nächsten und wie verändert sich das. Und ich mache das jetzt seit wirklich 3 Jahren akribisch und was ich total spannend finde, ist, dass ich mittlerweile darüber meinen Körper immer besser kennenlerne. Das heißt, ich merke, keine Ahnung, mir geht es heute nicht so gut, dann gucke ich rein und denke mir so, 2 Tage nach dem Eisprung. Ja? Also, und vielleicht ist das Progesteron, was normalerweise nach dem Eisprung steigt, vielleicht ist es in dem einen Monat, braucht es ein bisschen länger, bis es anläuft, weil wir auch von Zyklus zu Zyklus nicht gleich sind. Zum Beispiel menstruelle Migräne kann auch schlimmer werden in den Wechseljahren. Das passiert immer so kurz vor der Periode, wenn der Östrogenspiegel sinkt. Also es gibt halt wirklich konkrete Auswirkungen, die mit den einzelnen Hormonen zu tun haben, die ich an den einzelnen Tagen meines Zykluses spüre. Oder was weiß ich, in der 2. Zyklushälfte ist unser Immunsystem einfach immer ein bisschen schwächer. So. Und in dem Moment, wo eigentlich die Blutung losgeht, da sind die Hormone, also das Östrogen und das Progesteron, die sind ganz niedrig, also da sind wir fast sehr männlich von unserer Hormonkonstellation. Mhm. Das sind immer so die Tage, wo man echt also meistens den ersten Tag ist es bei manchen Frauen noch ein bisschen schwierig, weil sie vielleicht auch Krämpfe haben oder sowas, aber so den zweiten Tag, wenn die Blutung einsetzt, dann sind wir eigentlich richtig fit. Also unser Immunsystem ist da relativ stabil, wir können sportlich richtig loslegen. Also dieses im Monat zu sehen, an welchen Tagen kann ich besonders gut, das hilft mir total, total stark auch zu sagen, ich habe mal einen Tag, wo ich vielleicht nicht so gut im Sport bin und irgendwie leicht aus der Puste komme und dann denke ich halt nicht gleich, oh mein Gott, was ist mit mir los, sondern ich denke, warte mal, wo bin ich gerade in meinem Zyklus? Und dann, also meine Schlussfolgerung ist dann, dass ich mir denke, naja, dein Körper braucht das jetzt, dann machst du halt mal ein bisschen langsamer. Und wenn du dann wieder in dieser wunderschönen Follikelphase bist, wo irgendwie alles hochgeht, dann machst du ein bisschen mehr oder dann forderst du dich. Ne? Also einfach wirklich dieses
dann kannst du wieder
mehr
powern.
In den Körper reinspinnen. Ja. Genau, und einfach wirklich mehr, das klingt immer so esoterisch, und das ist, aber ich glaube, es ist, wir haben ganz oft verlernt, so ein bisschen auf diese Zeichen zu hören. Und die Periode ist ja wirklich so unser fünftes Vitalzeichen, ne? Also Körpertemperatur, Blutdruck, Puls, Atmung. Und die Periode wirklich, das ist ein ganz toller Indikator für uns Frauen, um auch ein bisschen zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Ist das irgendwie, vielleicht sind die Emotionen, die ich gerade habe, die haben einfach nur was mit meinen Hormonen zu tun. Und dann ist das immer noch so, aber ich kann halt irgendwie drumherum planen und ich kann es besser auch einpacken. Und das ist ganz lustig, weil wir sind ja hier bei uns fast ein reines Frauenteam. Und da gibt es halt schon Tage, wo man merkt, so zwei aus dem Team, die arbeiten gerade so ein bisschen mit den Hormonen. Und dann ist man ein bisschen ruhiger oder man braucht einfach ein bisschen länger, ist in sich gekehrter. Also es sind ja alles ganz tolle Emotionen und ganz tolle Situationen. Aber es ist gut, das zu wissen. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie ein bisschen fortschreitet, kommen ja noch so Faktoren hinzu wie Hitzewallung. Ne? Und da auch mal zu beobachten, in welcher Phase von meinem Zyklus sind die schlimmer, weil die Körpertemperatur sich ja auch verändert. Und teilweise sind das ja wirklich ein paar Grad. So, also in der ersten Zyklusphase ist sie meistens relativ niedrig. Dann nach dem Eisprung steigt die Temperatur an. Das kann natürlich dann zum Beispiel auch so Nachtschweiß und so Sachen auch nochmal fördern. Und da ist es wirklich gut zu wissen, wann passiert was in meinem Körper oder wann schlafe ich schlechter?
Ja, also wenn man dann da die Periode noch hat, ne? Ich meine, das kann mit der App natürlich nur arbeiten, solange wie ich die Periode noch habe, weil das ist auch gar nicht selten, dass die Hitzewallungen auch dann erst einsetzen, wenn die Periode schon durch ist, ne? Oder fast durch ist, nur noch so mal was vereinzelt auftritt. Was ich noch ergänzen wollte, was du vorhin gesagt hast, zum Thema, wie lange die Wechseljahre wirklich dauern, also um das nochmal zu unterstreichen, das kann wirklich locker bis zu 10 Jahren gehen, ne? Also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich auch tierisch erschrocken und gedacht, oh Gott, wer will das denn haben? Und dann habe ich aber auch, wie du, also wir haben ja da so einen ähnlichen Weg, ne? Also wenn man sich da mal einliest, anfängt zu recherchieren, ich habe ja dann Lemon Days gestartet und ganz viel drüber geschrieben auch. Und ich habe einen Artikel geschrieben und ich glaube, der ist 5 Jahre alt, vielleicht ist er auch schon 6 Jahre alt. Ich glaube, der war schon im ersten Jahr von Lemon Days. Der heißt, wie lange dauern die Wechseljahre? Und das ist bis heute einer der meistgelesensten Artikel. Ja, wirklich immer wieder, weil das nicht bekannt ist, weil da so lange niemand drüber gesprochen hat. Und deshalb ist das so wichtig. Und aber eben auch zu wissen, hey, das heißt jetzt nicht 10 Jahre Quälerei, ne, sondern das verändert sich. Ne? Also auch so von der Perimenopause angefangen bis dann wirklich zur Postmenopause, da verändern sich die Symptome, da verändert sich die Kraft. Und mit der Kraft sind wir dann auch in einem Thema, was du auch schon angesprochen hast, so diese Energielosigkeit, die so gerade am Anfang ist. Ne? Wir wollen ja über die Perimenopause heute noch so ein bisschen weiter reden, was da so passiert. Und das ist was, wo sich so Powerfrauen wie wir, sage ich mal, tatsächlich auch erschrecken. Ne? Also wenn man dann merkt und kann das nicht einordnen, boah, was ist denn bloß los mit mir? Sonst war das alles überhaupt kein Problem. Ich habe das und das und das, ich habe das alles gewuppt und problemlos. Und jetzt auf einmal habe ich den Eindruck, ich fahre nur noch auf halber Kraft. Und das ist aber eben auch ein ganz typisches Symptom. Und du bist auch Food Coach. Und du hast bestimmt so ein paar Tipps auch aus deiner eigenen Erfahrung und aus deiner Expertise heraus. Was können wir denn machen gegen diese Energielosigkeit?
Ja, das ist wirklich interessant. Und wir haben ja bei uns den X-Check auf der Seite, wo man einfach so ein bisschen mal schauen kann. Also werden ein paar Sachen abgefragt und man bekommt eine grobe Einschätzung. Ja, wir machen da keinen Bluttest oder wie auch immer. Es ist einfach auf bestimmten Parametern gibt es eine grobe Einschätzung, in welcher Phase man sein könnte. Und ganz oft war in der Auswertung dann immer auch wirklich gesagt, so, boah, ich bin so energielos. Ja, also und das war interessant, weil das war für mich also wirklich etwas, was ich nie mit den Wechseljahren jetzt in Verbindung gebracht hätte. Aber wenn man sich mal überlegt, was der Körper, also was da gerade sozusagen durch diesen Tank, der leerer wird, was da gerade so im Hintergrund abläuft. Das heißt, unser Körper, dieses Gesamtsystem und die Östrogen- und Progesteronrezeptoren sind ja überall im Körper, ne? Also im Kopf, in der Haut, also in der Vagina, im Darm, überall hängen diese Rezeptoren. Das heißt, wirklich de facto jede Zelle im Körper ist von diesen Veränderungen beeinflusst. Und dann ist es, glaube ich, ganz klar, dass unser Körper einfach krass viel zu tun hat, um mit dieser neuen Situation umzugehen. Das heißt, der muss auf einmal rechts, links, oben, unten irgendwie alles ausgleichen. Und ich finde immer, ich habe irgendwie auch immer so bei uns in der Kommunikation nach so einem Wort gesucht, was das irgendwie charakterisiert, weil das ist ja jetzt nicht, dass wir fragiler oder älter werden. Und für mich, ich finde, der Körper wird anspruchsvoller, weil er einfach auch mehr Aufgaben hat. Und da ist jetzt genau dieses Ding, wie unterstütze ich ihn? Also wie unterstütze ich ihn dabei, dass er trotzdem Energie hat? Weil also dieses war bei mir auch so, dieses so krass, ich bin irgendwie erschöpfter. Und früher habe ich mich da immer noch durchgewurstelt, ne, und gesagt, so, nee, das kriegst du jetzt auch noch nicht mehr. Den Termin machst du auch noch. Und es ging nicht mehr. Also das war dann wirklich so, weil du denkst, so wie so eine Blockade. Also ich hatte zum Glück noch nie einen Burnout, aber ich stelle mir das ungefähr so vor. Also fast so, ne, wo du denkst so, nö. Ne? Und dann kommt vielleicht noch eine Stimmungsschwankung und eine Gereiztheit dazu. Und dann hat man eine explosive Mischung. Und man fängt vielleicht, also ich merke das in verschiedenen Phasen des Zyklus, also besonders so kurz bevor meine Periode bekommt, schlafe ich einfach auch schlechter. Ne? Das hat auch wahrscheinlich was mit der Körpertemperatur zu tun. Also da kommen so viele Sachen zusammen, die sich bedingen. Und dann hat man eigentlich so als eins der Hauptsymptome ist dieses Energielosigkeit. Und ich glaube, wenn dieser Anspruch noch an einen selbst ist, man wuppt das ja jetzt mal alles. Und in der Lebensmitte kommen ja manchmal dann auch viele Dinge zusammen. Ne? Also da kommt irgendwie die Kinder, die entweder noch klein sind, weil man sie gerade erst bekommen hat, oder die aus dem Haus sind. Also das ist ja Empty Nest und Kleinkind. Es ist ja beides, also auf ganz unterschiedliche Weisen, aber es ist beides belastend. Dann irgendwie Karriereumbrüche, bei manchen Beziehungsumbrüche. Dann kommen irgendwie die Eltern noch hinzu. Man stellt sich vielleicht auch die Fragen, was mache ich jetzt noch aus meinem Leben, was ja auch total viel Energie zehrt. Ne? Also man hat sozusagen diese Energieräuber um einen drumherum und der Körper innen drin, der muss irgendwie eine ganze Menge Sachen jonglieren und damit klarkommen. Und das, also als ich mich damit beschäftigt habe, war das interessant, dass besonders viele von diesen Symptomen mit, also da braucht man keine Hormontherapie gegen Energielosigkeit oder gegen Stimmungsschwankungen, sondern da kann man wirklich mit dem Lebensstil echt richtig, richtig viel reißen. Ja. Und das ist natürlich die größte Basis, ist immer das gesamte Thema Ernährung. Und ich für mich selbst, also ich habe, glaube ich, schon immer relativ gesund gegessen, aber ich hatte früher auch, ich habe mehr Fleisch gegessen. Also ich bin keine Vegetarierin und keine Veganerin. Aber ich, also wenn ich so einmal im Monat Fleisch esse, dann ist das schon viel. Ich probiere das wirklich zu reduzieren. Ich esse Fisch. Ich habe angefangen, penibel darauf zu achten, dass ich jeden Tag wirklich irgendwie so meine 5 Portionen Obst und Gemüse bekomme, besonders Gemüse. Und ich merke, dass ich, wenn ich Tage habe, wo ich, weil ich unterwegs bin oder weil man vielleicht auch in einem Land ist, wo es eher Pasta als Gemüse gibt, merke ich, was das mit meinem Energielevel macht. Also das ist eine ganz krasse Auswirkung, das habe ich früher nie so gespürt, weil ich wahrscheinlich auch nicht darauf achten musste, aber ich merke einfach, die Art und Weise, was ich esse, macht einen großen Unterschied.
Das darauf beeinflusst das, ne? Ja. Das ist so krass. Also ich finde das so krass, da finde ich die Wechseljahre wirklich so ein, man sagt ja immer so irgendwie, dass man braucht auch immer mal so einen Weckruf, und die Wechseljahre sind wirklich die Zeit, wo man merkt, dass der Körper nicht mehr alles verzeiht, dass der Körper nicht mehr alles ausbügeln kann. Ja, dass der Körper wirklich so Mitarbeit von uns braucht, wenn wir wollen, dass der funktioniert. Und wenn die Batterien runtergefahren sind, dann können wir echt viel dafür tun, um die wieder aufzuladen. Und genauso, wenn wir eben ungesunder essen, ja, ich sage mal jetzt nur irgendwie Zucker und Weißmehl als mal so reingeworfen. Ich merke das. Ich merke das an den Symptomen. Ich merke das nicht nur in Sachen Energielosigkeit, sondern ich merke das daran, dass die Hitzewallungen stärker sind, dass ich schlafe schlechter und so. Ja, wenn man mal gelernt hat, und bei mir ist das nun noch ein paar Jahre länger schon her als bei dir, wenn man mal gelernt hat, wirklich in den Körper hineinzuhorchen, wo du vorhin gesagt hast, das klingt ein bisschen esoterisch, ja. Aber das hilft unglaublich. Da kann man so viel mitmachen. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz cool, dass wir das können, ja, also dass wir das wirklich wieder lernen können zu spüren, das, was die Kinder noch so intuitiv haben und was ihnen dann irgendwann abtrainiert wird. Und das geht.
Ja, und vor allem die Effekte sind so kraftvoll, ne? Also das ist in dem Moment, ja, wo du einen Tag irgendwie mit einem Croissant startest, hast du definitiv ein anderes Energielevel zum Mittag, als wenn du irgendwie dir sagst, du machst hier irgendwie eine Bowl, wo du irgendwie noch, also ich meine, ich mache ja immer meine Gemüsesmoothies, das ist natürlich nicht jedermanns Sache, aber man kann ja irgendwie auch sich eine Haferflockenbowl machen mit irgendwie Probiotika. Also ich merke wirklich, dieses Thema Darmgesundheit, Essen ist ein Riesenfaktor bei mir. Und ja, ein zweiter Faktor, und das weiß ich nicht, ich glaube, es ist für alle, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ist das Thema Sport und Bewegung. Ja. Ich merke, und ich hatte irgendwie vor 2-3 Jahren hatte ich einen Kreuzbandriss, da war ich dann irgendwie so ein paar Wochen, Monate nicht ganz so fit, und ich merke, wie mir das auf die Stimmung schlägt. Also das ist mentale Ausgeglichenheit ist bei mir sehr, sehr stark von Bewegung abhängig, und da auch wieder, also wir hatten ja im Januar haben wir dieses Kraftzeitprogramm gelauncht, das ist wirklich ein Gewichts, also mit dem eigenen Körpergewicht und mit Widerstandsbändern, und das, also da habe ich mich sehr lange damit beschäftigt, was das mit unserem Körper macht, sehr viel dazu gelesen, und dieses gesamte Thema stark zu sein, die Knochen zu stärken, also das ist natürlich eine super Osteoporoseprävention, aber das macht auch eine ganze Menge mit unserer Darmgesundheit, weil wenn ich meinen gesamten Core und meinen gesamten Bauch trainiere, dann macht der auch was mit den Innereien, ja, weil dann geht dieser gesamte Nahrungsbrei auch besser, und wahnsinnig viele Frauen haben wirklich Verdauungsprobleme in den Wechseljahren, und natürlich mit der Stimmung, und das ist unglaublich, was das Selbstbewusstsein, Energie, was Sport da ausmacht, und ich glaube, dieses wirklich Ernährung und Sport sind für mich die beiden wichtigsten. Und dann gibt es natürlich diese gesamten Themen wie den Stress in den Griff zu kriegen. Das schaffe ich manchmal besser, manchmal nicht so gut. Ich probiere es dann immer so ein bisschen über Sport auszugleichen. Aber wirklich auch mal Sachen aktiv abzusagen. Und ich fand das so lustig, weil es gibt diesen Spruch von Helen Mirren, von dieser Schauspielerin, die hatte irgendwann mal gesagt, irgendwie, was wäre ihr Tipp an ihr jüngeres Selbst? Und sie hat gesagt, I wish I would have said fuck you more often. Also ich, im Prinzip auf Deutsch, ne? Ich hätte irgendwie früher öfter mal Nein sagen sollen. So, das ist die schönere Variante. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Riesenthema, ne? Weil man irgendwie ganz oft denkt so, ach nee, das müsst ihr jetzt auch noch machen. Und wir unterschätzen, glaube ich, massiv diese Rolle, die Stress hat. Und das ist ja, Stress ist ja auch teilweise durchaus was Positives, ne? Wir haben irgendwie Sachen zu tun, wir haben Freunde und toll und, aber Stress bringt unsere Hormone auch nochmal durcheinander, weil das Cortisol ist sozusagen eine Vorstufe von diesen ganzen Sexualhormonen. Und man hat es ja oft bei jüngeren Frauen, wenn die irgendwie stark gestresst sind, dass dann auch mal die Periode ausbleibt. Und auch das hat einen Einfluss in den Wechseljahren. Also ich glaube, Stressmanagement, und ja, das kann man natürlich auch über Bewegung machen, über Yoga, über Meditation. Da, glaube ich, muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Aber das ist ein Riesenthema für das, absolut, oder auch Hitzewallung, ne? Also
absolut. Und das Cortisol überlagert ja alles, ne? Also wenn das Cortisol ausgeschüttet wird, wird ja auch alles andere runtergefahren, damit der Körper in der Lage ist, mit diesem Stress umzugehen, ne? Und natürlich wird dann auch das, was uns jetzt hier in den Wechseljahren, was wir eigentlich brauchen, auch das wird dann eben untergebuttert quasi. Das Cortisol, das buttert alles unter. Die letzte Folge haben wir über Stress gesprochen tatsächlich und über eine ganz coole Art, wie ich finde, mit Stress umzugehen. Da könnt ihr mal reinhören. Und davor hatten wir das Thema Darm. Die Folge heißt Holy Shit. Also da könnt ihr auch noch mal reinhören über Darmgesundheit. Und da auch eben, wie du gesagt hast, wirklich die Verbindung von Darmgesundheit mit Bewegung und mit Stress tatsächlich auch, ne? Ernährung ist klar, die Verbindung hat man sofort, wenn man an den Darm denkt. Aber wirklich auch Stress und Bewegung, ganz, ganz, ganz wichtig, das auch wirklich mit auf dem Schirm zu haben dafür.
Und ich glaube, genau mit diesen Sachen kann man da schon eine ganze Menge erreichen. Da hat man natürlich noch irgendwie, man kann mit pflanzlichen Mitteln was machen. Es gibt irgendwie auch für den Bereich Hitzewallung funktioniert auch ganz gut diese kognitive Verhaltenstherapie. Einige schwören auf Akupunktur. Also es gibt eine ganze Möglichkeit. Und natürlich gibt es auch noch Hormontherapie. Also das, ich glaube, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Wichtig finde ich immer, dass man wirklich aufgeklärt ist und dass man weiß, was ist eine Option und was genau passiert in meinem Körper und was können Ursachen sein, dass man halt nicht sozusagen mit, wie nennt man das, mit Gewehren auf Spatzen schießt oder wie auch immer. Oder dass man in der Phase, wo das Hauptproblem das abfallende Progesteron ist, nicht mit einer Östrogenbombe draufschmeißt. Also da muss man auch mit Hormonen aufpassen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr feines Gleichgewicht, was im Körper immer existiert und was schnell in die eine oder andere Richtung ausschlagen kann. Da muss man einfach, das gehört in fachkundige Hände und auch da hilft es natürlich, ein Körpergefühl zu haben. Ne? Also selbst wenn ich sage, ich mache Hormontherapie, zu sagen, ich track das trotzdem und schaue einfach, was macht das mit mir in meinem Körper und welche, wie reagiere ich darauf? Tut mir das überhaupt gut oder tut mir das nicht gut? Und diese Verantwortung für diesen eigenen Körper zu übernehmen, weil der hat ja so ab den Wechseljahren schon noch eine ganze Zeit vor sich und wenn wir den ein bisschen pflegen und gut zu dem sind, dann hängt er auch besser durch.
Und das wollen wir ja eigentlich alle.
Ja.
Das war schon fast ein schönes Schlusswort, Peggy. Ich fasse das nochmal kurz zusammen, was wir so gesagt haben, was so die Takeaways für euch sein könnten. Also Punkt 1, die Wechseljahre beginnen früher, als die meisten denken und dauern länger.
Ja.
Was aber
und
gar nicht schlimm
ist. Dafür
muss
man keine Angst haben.
Genau, dafür muss man überhaupt keine Angst haben, denn ich mag mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was wäre, wenn der Körper das in 4 Wochen durchmachen müsste. Ja,
oh ja.
Sondern das ist schon gut, dass wir dem da ein bisschen Zeit lassen, dass der sich auf die neuen Gegebenheiten dann eben auch nach und nach einstellen kann, damit er wieder eine Möglichkeit findet, das auch alles auszugleichen und dann hinterher wieder alles richtig gut funktioniert. Punkt 2, Testen macht in dieser Phase nicht so wirklich viel Sinn, weil das eben so auf und ab schwankt. Also deshalb sucht euch eine andere Möglichkeit. Die App, von der Peggy gesprochen hat, heißt Clue. Die könnt ihr euch dafür mal angucken. Und natürlich, wenn da Fragen sind, auch den immer die Gynäkologen oder und auch Heilpraktiker oder so konsultieren und das mit denen aber besprechen, ne? Sich dann nicht abbügeln lassen oder dann eine zweite Meinung nochmal einholen, zu einem anderen Arzt gehen. Das kann man ja auch immer machen. Und ja, lernt euch kennen, lernt, horcht wirklich in euch hinein und man kann das, auch wenn man am Anfang denkt und mir ging das auch so, ich spüre da nichts, ich merke da nichts, ich weiß nicht, wie sich was verändert. Ja, auch du hast eben die Hormonersatztherapie angesprochen, auch da, also eigentlich sollen da die Ärzte dann ja auch mit einem kommunizieren und drüber sprechen. Und wenn man das macht, dann soll das ja auch nur so viel, wie absolut nötig ist. Ne? Das kann ja heutzutage auch alles so dosiert werden. Also da haben wir auch eine sehr spannende Folge mit Frau Dr. Schwenkhagen, habe ich da gesprochen. Ist schon ein paar Folgen her, müssen wir ein bisschen zurück scrollen. Aber auch hat wirklich aufgeklärt über alles, was man wissen muss, wie das heutzutage mit Studien und so weiter ist. Also hört euch das unbedingt auch nochmal an, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und in Sachen Energielosigkeit, da können wir uns tatsächlich alle an die eigene Nase fassen. Da haben wir, glaube ich, alle Optimierungsbedarf, ob das beim Essen ist, ob das in der Bewegung ist oder das Stressmanagement. Habe ich was Wichtiges vergessen?
Nee, also ich vielleicht noch eine Sache, was ich spannend war. Wir haben ja so eine Studie gemacht, haben 55.000 Frauen untersucht von unseren Kundinnen und einfach mal so ein bisschen ausgewertet, was passiert eigentlich auf dieser langen Reise. Und wir haben uns angeguckt, Frauen so ab 35 und dann wirklich bis 60 plus. Und haben da einfach mal geschaut, was passiert in den einzelnen Phasen mit den Symptomen. Und das ist ganz spannend, weil das bestätigt das einfach so ein bisschen. Man hat so in dieser ersten Phase, also in der Perimenopause, also das ist im Prinzip alles bis zu dem Moment, wo irgendwann mal diese finale Periode ist. In dieser ersten Phase ist dieses Stimmungsschwankung, Energielosigkeit, gereizt sein, Brain Fog, also dieser Hirnnebel, sind sehr dominante Symptome, natürlich auch irgendwie stärkere PMS-Beschwerden. Das geht alles allmählich runter. Also das ist wirklich, das ist rückläufig. Das ist wie so eine Kurve, die wirklich nach unten geht. Das ist total spannend. Und dann so, also besonders dieses Thema Gereiztheit, Stimmungsschwankungen, das ist bei den Frauen, wenn die dann irgendwie so in ihren 60ern sind, ist das so gut wie weg, weil die dann einfach sagen, ey, ganz ehrlich, mich bringt nichts mehr aus der Ruhe.
Ja, das geht in so eine Gelassenheit über. Ne? Das geht in so eine ganz entspannte Gelassenheit dann über.
Ja, und es ist halt irgendwie, das Progesteron ist dann irgendwie unten, das Östrogen auch, also da ist hormonell auch nichts mehr getriggert, das ist wirklich total spannend. Und dann gibt es einige Symptome, also wie zum Beispiel dieses Thema Gehirnnebel oder auch die Hitzewallung, die steigen so langsam, die haben dann meistens so rund um die Menopause noch ein paar Jahre danach so ihren Höhepunkt, aber auch danach sind die Hitzewallungen ganz oft weg. Es gibt ein paar, die haben das leider ein bisschen länger, aber bei den meisten verschwindet es dann auch. Und das hat was damit zu tun, dass sich unser Körper ist so cool, der kann sich an dieses neue, niedrige Östrogen wirklich gewöhnen. Der braucht halt ein bisschen. Und ich fand das schön, was du gesagt hast, Gena. So, es wäre ja fürchterlich, wenn das in 4 Wochen wäre.
Ja.
Ich glaube, dann wären wir richtig krank. Also, weil was da passiert im Körper, ist schon echt krass. Und der kann sich aber wieder dran gewöhnen. Ne? Und auch genauso das Gehirn kann sich dran gewöhnen. Das regeneriert sich wieder. Das kann mit diesen neuen Hormonen super umgehen. Dann gibt es natürlich ein paar Symptome, wie zum Beispiel die vaginale Trockenheit. Die nimmt häufig zu, weil die wirklich konkret auch durch diesen Östrogenmangel und natürlich auch durch den Abbau von Kollagen und eine Verringerung der Bakterienvielfalt im Mikrobiom steigt die meistens, aber dagegen kann man ja gut was tun. Und du hast es gerade angesprochen, also da gibt es lokale Östrogentherapie, super niedrig dosiert, die sehr, sehr hilfreich ist. Also das ist so eins der Symptome. Ich glaube, das kriegt man sehr, sehr gut in den Griff.
Ja, und da haben wir auch, entschuldige, dass ich, da muss ich nochmal reingrätschen, da haben wir auch eine ganz tolle Folge nur über das Thema mit Professor Bühling habe ich da gesprochen, weil da gibt es auch nicht wirklich nicht nur die Hormone, die lokal anzuwenden sind, sondern da gibt es auch noch ganz viele andere Therapiemöglichkeiten. Also das ist wirklich eine ganz breite Palette.
Genau, also da muss ich, also das ist so eins der Symptome, wo ich glaube, wo viele Frauen auch zu unnötig und zu lange drunter leiden, wo man wirklich sehr schnell, sehr effektiv was tun kann. Und das ist überhaupt nichts Psychologisches, sondern das ist einfach, das ist halt weniger feuchtes Gewebe und dadurch irgendwie trockener. Und da, wie gesagt, kann man was tun. Ja, und dann gibt es einige Symptome, das ist dann irgendwie auch so das Thema Gewicht. Das begleitet uns dann leider meistens die ganze Zeit, weil das Abnehmen einfach im Alter nicht mehr so leicht ist. Aber es gibt halt in diesen verschiedenen Phasen der Wechseljahre, das war sehr spannend, das zu sehen, gibt es halt auch Schwankungen von den Symptomen. Und natürlich, jede Frau ist anders. Also es gibt ja irgendwie ein paar, die fliegen durch die Wechseljahre und haben gar nichts. Andere nehmen alles mit. Das haben wir aber auch im Endeffekt schon in unserem gesamten Zyklusleben davor. Ne? Also es gibt manche, die haben irgendwie wahnsinnige Schmerzen, andere haben gar nichts, andere haben Migräne, andere nicht. Also das sind wir alle sehr individuell. Und ich glaube, deswegen muss jeder auf seinen Körper hören und verstehen, was ihm gut tut und was für ihn der richtige Weg ist. Aber mit Ernährung, mit Bewegung und mit diesem Thema Stressmanagement zu starten, ist egal, ob wir Symptome haben oder nicht, eine total wichtige Voraussetzung, damit wir gesund alt werden.
Absolut. Und dadurch, dass das langsam anfängt, das ist ja nicht alles mit einmal da. Ne? Man merkt es dann meistens erst, wenn sich die Dinge so ein bisschen häufen, hat man ja auch gut die Chance, damit zu lernen, damit umzugehen, ja, und wirklich auszuprobieren, was kann ich denn machen und was hilft mir wobei, und die gesunde Lebensweise, wirklich den eigenen Lebensstil so ein bisschen an ja den Körper, der älter geworden ist, einfach, muss man ja sagen, ne, anzupassen, hilft halt für den Moment, für das Jetzt, und hilft natürlich extrem für die Zukunft. Und jetzt müssen wir damit auch zum Schluss kommen. Ich gucke hier mal auf die Uhr schon nebenbei, wir wollen die Folgen ja nicht zu lang machen lassen für uns. Ich habe eine abschließende Frage, liebe Peggy. Dieser Podcast heißt ja, so wie mein Buch auch heißt, Crazy Sexy Wechseljahre. Und ich frage dich, wie auch die meisten meiner anderen Gesprächspartner jetzt auch, was findest du an den Wechseljahren crazy und was findest du sexy?
Also crazy finde ich wirklich, wie unser Körper in der Lage ist, sich umzustellen und sich anzupassen. Und ich glaube, das ist was, wo wir Frauen mega stolz sein können, also in diesen verschiedenen Phasen im Leben. Also das ist wirklich verrückt, was der da leistet. Und was ich sexy finde, ist, dass wir Frauen selbstbewusster werden. Und ich glaube, also ich sehe das jetzt gerade, dass dieses Thema Wechseljahre, ich meine, du hast diesen wunderbaren Podcast und da passiert gerade ganz viel. Und ich finde das großartig, weil es gibt ja nichts, was sexier ist als Frauen, die diese Lebenserfahrung haben, die weise sind, die auf ihren Körper hören und die wissen, wo sie stehen. Das finde ich ganz toll.
Tolles Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier zu Gast warst bei mir im Podcast. Und sage danke auch an euch da draußen und bis zur nächsten Folge.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.